Deutschlandfunk.
Ihr seid gerade in eurem Zimmer. Ihr habt es euch ganz nett eingerichtet, schon auch ganz cozy. Euch fehlt gar nichts, ihr habt sogar ein paar ziemlich schöne Pflanzen. Aber irgendwie, es fühlt sich hier gerade einfach nicht nach Zuhause an.
Also meine Mitbewohner waren super nett, also keine Frage, waren tolle Menschen. Aber an sich hat es jetzt nicht so gevibed, wie es zum Beispiel jetzt ist mit meinen Mitbewohnern in Düsseldorf.
Liegt es nur an den Mitbewohnis? Wie machen wir überhaupt eine Wohnung zu unserem Zuhause?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek Żuk. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen uns hier im Podcast Gefühle an, die uns im Alltag nicht loslassen. Und gemeinsam mit ExpertInnen suchen wir nach Ursachen, Lösungen, aber auch gesellschaftlichen Zusammenhängen. Vielleicht habt ihr euch gerade wiedererkannt. Ich meine, als junger Mensch zieht man ja doch ab und an mal um. Ja, aber manchmal, da stimmt der Vibe einfach nicht. Ob es jetzt die Wohnung ist, die Mitbewohnis oder vielleicht auch die Lage. Nur manches davon kann man ja nicht unbedingt beeinflussen. Wie schaffen wir es trotzdem, uns ein Zuhause aus unserer Wohnung zu machen? Welche Rolle spielt dabei die Einrichtung und welche das Umfeld? Und wann sollten wir eigentlich die Reißleine ziehen und sagen, nee, das reicht, das passt einfach nicht, ich ziehe weg? Nisha ist in ihrem Leben ziemlich oft umgezogen. Ich zähle es euch mal auf: Ratingen, Mannheim, München, Düsseldorf, Münster und jetzt ist sie wieder in Düsseldorf. Ich würde also mal behaupten, sie musste schon sehr oft irgendwo ankommen. Und in ihrer aktuellen Station Düsseldorf hat sie es geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mittlerweile nach so vielen Monaten, nach 10 Monaten circa, fühle ich mich schon auf jeden Fall angekommen. Ich habe ein bisschen am Anfang gebraucht, um mich so richtig heimisch und wohl zu fühlen. Aber mittlerweile kann ich schon sagen, ich fühle mich zu Hause.
Also du meintest nach so vielen Monaten. Ich finde, es ist gar nicht mal eine so lange Zeit, um sich zu Hause zu fühlen an dem Ort. Und du hast ja davor, gerade fürs Studieren, auch in vielen anderen Städten gewohnt. War das immer so, dass du dich so schnell eingefunden hast?
Ich glaube, das liegt erstens daran, wie man es sich zu Hause einrichtet. Also die 4 Wände, in denen man lebt. Das zum einen und zum anderen liegt es auch sehr viel am Freundeskreis. Also ne, mit welchen Menschen umgibt man sich, Freunde, Familie und so weiter. Deswegen glaube ich, waren das die 2 Hauptfaktoren für jede Stadt, je nachdem, wie schnell ich mich halt heimisch gefühlt habe.
Bevor du zurück nach Düsseldorf bist, hast du in Münster studiert. Ja, und da hat es ja nicht so gut funktioniert mit diesem heimisch fühlen und dem Ankommen. Kannst du dir das erklären, warum? Warum hast du dich dort nie so richtig angekommen gefühlt?
Ja, also ich würde sagen, das hatte mehrere Gründe. Also Münster ist eine wirklich schöne Stadt. Also wenn man sich die Architektur anschaut und ja die Cafés und Restaurants, das hat mir auf jeden Fall alles sehr gefallen. Aber für mich ist ja immer das soziale Umfeld das Wichtigste. Und man muss schon sagen, dass Münster schon eine sehr privilegierte Bubble ist. Und mir hat so ein bisschen die Vielfalt gefehlt, so unterschiedliche Perspektiven, Lebensrealitäten und so weiter. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Und dazu kam dann auch, dass ja, diese Bedingungen mit WG und auch Studium und so, also mit den Leuten halt her, dass das alles nicht so perfekt war, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Und was ist jetzt in Düsseldorf so anders?
Also zum einen habe ich ja hier noch wirklich sehr viele Freunde und Familie, also ganz in der Nähe, weil ich hier in der Nähe groß geworden bin, und zwar in Ratingen. Das ist ja wirklich mit der Bahn 20 Minuten entfernt. Das heißt, so meine engsten Freunde aus Schulzeiten und meine Familie, die habe ich ja direkt hier. Und ich liebe Düsseldorf einfach als Stadt. Also erstens ist es halt sehr viel größer als Münster. Dann einfach generell das kulturelle Angebot, die Vielfalt an Cafés und Restaurants. Die Stadt ist super, super schön. Also die ganzen Gebäude und ja direkt die Rheinuferpromenade. Also das macht halt schon sehr viel aus, finde ich.
Hier will ich mal ganz kurz einhaken, weil Nisha einen total spannenden Punkt anspricht. Nämlich die sogenannten dritten Orte. Das ist ein soziologisches Konzept aus den USA. Ende der 80er Jahre kam das. Und da geht man davon aus, der erste Ort, das ist die Wohnung, der zweite Ort, das ist die Arbeitsstätte und die dritten Orte, das sind so Begegnungsorte, so ein bisschen wie so weitere Wohnzimmer.
Das waren damals Kneipen und Cafés. Das sind heute nach dem aktuellen Verständnis auch viele weitere Orte. Da geht es oftmals um Orte, die sollen konsumfrei sein, die sollen eine große Offenheit ausstrahlen, also möglichst offen sein für Orte, Orte für alle.
Ihr hört hier Julia Dieringer, sie hat Stadt- und Regionalplanung studiert und forscht am Deutschen Institut für Urbanistik.
Sie zeichnet sich aus durch eine große Niedrigschwelligkeit, das heißt ein möglichst einfacher Zugang zu diesen Orten. Und da steckt auch ganz viel Atmosphäre drin, also eben dieser Wohnzimmercharakter, dass man sich dort gerne aufhalten mag, also eine besondere Aufenthaltsqualität. Vielleicht kann man so ein bisschen zusammenfassen, manchmal mit einem Ort, der einen Dach über dem Kopf bildet und dieser Ort aber nicht zum Konsum verpflichtet oder anregt. Und wenn wir es jetzt ganz konkret machen wollen, welche Orte sind das? Das können sein Bibliotheken, Nachbarschaftszentren, Quartierszentren. Das sind aber auch immer mehr oder die entwickeln sich dahin. Vielleicht auch manchmal Museen oder Theater, die sich stärker öffnen, vor diesem Hintergrund ein dritter Ort sein zu wollen.
Solche dritten Orte haben meistens Angebote wie Lesungen, Konzerte, Workshops, aber auch offene Spieleabende oder so. Oft kommt da noch so ein gastronomisches Angebot dazu und in letzter Zeit gibt es immer mehr Möglichkeiten im Bereich Soziales oder Beratung. Die dritten Orte, die wandeln sich also, sagt Julia Dieringer.
Und was heute auch viel mehr zum Tragen kommt, ist eben dieses Verständnis, ein Ort für alle zu sein. Also für ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen, die Möglichkeit haben sollen, sich an diesen Orten zu begegnen. Also stellen wir uns mal vor, die Bibliothek haben vielleicht viele von uns ein Bild von einem Ort der Ruhe, des konzentrierten Arbeitens. Wenn diese Bibliotheken heute aber viel mehr dritter Ort werden, dann werden die lauter, lebendiger und das passt vielleicht nicht immer so ganz mit dem zusammen, was man lange als Bild davon hatte. Also da verändert es sich auf jeden Fall.
Es gibt beim Angebot der dritten Orte natürlich Unterschiede zwischen Stadt und Land. In der Stadt gibt es ja meistens schon Kultur- und Bildungseinrichtungen, zum Beispiel Museen oder Theater. Da geht es in den letzten Jahren eher darum, wie die sich für größere Zielgruppen öffnen können.
In den ländlichen Regionen sind da oftmals viel größere Leerstellen. Die genannten Institutionen, Bibliotheken, aber auch Theater, das sind ja oftmals vielleicht auch Orte, die in den vergangenen Jahrzehnten eher schließen mussten, die nicht mehr da sind. Also ein ganz anderer Ausgangspunkt. Das Potenzial im ländlichen Raum ist aber natürlich der Gebäudebestand und teilweise eben der Leerstand. Also interessante Immobilien wie Bahnhöfe oder vielleicht Schulen, die aus der Nutzung gefallen sind, die erstmal ein Raumpotenzial bieten, was sich durchaus nutzen lässt für Angebote eines dritten Orts.
Bei Nisha haben aber nicht nur diese dritten Orte eine Rolle beim Ankommen gespielt. Sie hat es ja auch aus dem ersten Ort geschafft, also ihrer Wohnung, ein richtiges Zuhause zu machen.
Also zum einen liegt es natürlich an den Mitbewohnern. Also meine Mitbewohner waren super nett, also keine Frage, waren tolle Menschen. Aber an sich hat es jetzt nicht so geweibt, wie es zum Beispiel jetzt ist mit meinen Mitbewohnern in Düsseldorf. Das ist erstens die eine Sache. Dann war mir eigentlich auch schon bewusst, wenn ich nach Münster ziehe und meinen Master da mache, dass ich da eh nur auf Zeit bin für anderthalb Jahre. Das heißt, ich habe mir jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben, da mein Zimmer so schön einzurichten und da viel Geld zu investieren. In Düsseldorf habe ich mir jetzt schon sehr, sehr viel mehr Mühe gegeben, weil ich jetzt weiß, ich fange jetzt bald an, Vollzeit zu arbeiten. Ich weiß, ich bin hier für einige Jahre. Das heißt, ich habe es mir auch wirklich schön hier eingerichtet. Und deswegen fühle ich mich jetzt hier auch so heimisch, weil alles so schön ist und so, wie ich es mir auch immer vorgestellt habe.
Gab es da in den letzten Monaten so einen Moment, wo du irgendwo saßt oder standest oder was auch immer gemacht hast und dir dachtest, ja, das ist jetzt mein Zuhause, hier fühle ich mich richtig angekommen?
Ja, also ich glaube, es sind sowieso immer die kleinen Momente. Also es war gar nichts Krasses, Heftiges, aber ich bin sehr gerne Gastgeber. Also ich nehme auch diese Aufgabe sehr ernst. Und deswegen ist mir das halt auch immer wichtig, dass meine Wohnung und dass meine eigenen vier Wände sehr heimisch sind. Und mein Zimmer ist ja eigentlich so gut wie fertig. Und letztens habe ich dann alle Freunde, also die engsten Freunde, eingeladen. Und wir saßen hier einfach bei mir im Wohnzimmer. Beziehungsweise Zimmer, ich habe das ja alles in einem, aber ich habe halt ein relativ großes Zimmer. Dann saßen wir hier alle zusammen auf der Couch, wir haben alle ein Weinchen getrunken, haben uns gut unterhalten und es war auch nochmal doppelt so schön, weil es teilweise auch Freunde waren, die sich noch gar nicht untereinander kannten und die Stimmung war halt richtig gut. Alle haben sich richtig gut miteinander verstanden, alle haben sich richtig wohl gefühlt. Ich kriege auch tatsächlich immer das Feedback, dass ich sehr gute Gastgeberin bin und das motiviert mich dann ja nochmal noch mehr. Und ich glaube, das sind so die kleinen Momente, wo man sich dann denkt, ah ja, so ist es halt voll schön, so fühle ich mich halt zu Hause.
Schön zu hören.
Danke.
Glaubst du, Düsseldorf wird für immer dein Zuhause sein?
Für immer ist schwierig zu sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall mein Zuhause ist für die nächsten paar Jahre. Wie es danach sein wird, das weiß ich nicht, weil ich bin halt schon auch sehr career-driven. Also wenn ich irgendwann die Möglichkeit kriegen sollte, ja, den nächsten Karriereschritt zu gehen in einem geilen Unternehmen in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land, dann würde ich das schon gerne entgegennehmen. Aber so die nächsten 4-5 Jahre sehe ich mich schon auf jeden Fall in Düsseldorf, denke ich.
Ich muss ehrlich sein, ich bin auch etwas lost, was die Gründe fürs Ankommen angeht. Also ist es jetzt die Wohnung, in die ich gut Leute einladen kann und wo die Mitbewohner vielleicht stimmen, wenn ich welche habe? Sind es die dritten Orte in der Stadt? Oder geht es um das soziale Umfeld? Ich habe das deshalb Raphael Thron gefragt. Er ist psychologischer Psychotherapeut in Weiterbildung und ist dafür nach Bielefeld gezogen.
Der Hauptfaktor, wie ich finde, und der zeigt sich auch bei allen Patientinnengesprächen, ist der des sozialen Miteinanders. Und das zieht sich im Prinzip durch alle meine Therapien. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin ja auch nach Bielefeld gezogen, komme ursprünglich aus dem Süden. Und auch da ging es mir erst gut, als dann Menschen da waren, die ich liebgewonnen hatte. Und das musste ich natürlich auch gerade in der neuen Heimat entwickeln. Genau.
Das heißt, ich musste es mir gar nicht mal cozy machen. Also wenn die Glühbirne seit dem Umzug noch halt nackt hängt und die drei Kisten, die ich bestimmt irgendwann mal auspacke, da noch rumstehen, ist das gar nicht so wichtig, um mich irgendwo angekommen zu fühlen?
Ich habe jetzt gerade einen Patienten, der wohnt auch schon seit Jahren in Bielefeld, der hat aber ein paar Umzugskästen stehen immer noch so, wie sie stehen. Und bei einer anderen Patientin ist ein ganzes Zimmer noch nicht mal.
Oh.
Die hat das so ein bisschen. Und trotzdem habe ich bei den beiden das Gefühl, dass die sich sehr, sehr angekommen fühlen. Und die haben eine Menschen, die sie lieb haben. Sie haben Freizeitaktivitäten, die gehen regelmäßig Hobbys nach, auch in Vereinen. Und das hat irgendwie so fast so mehr Wert, habe ich so den Eindruck, als jetzt die ausgeräumte Kiste oder auch eben halt die Lampe, die da jetzt oben noch hängt und noch nicht gut aussieht vielleicht.
Was empfiehlst du denn Menschen, die zu dir kommen und sagen, ja, ich komme irgendwie nicht so richtig an in der Stadt?
Fairerweise, diesen Fall hatte ich so noch nicht, aber würde ich ihn haben, würde ich tatsächlich mit den Menschen erarbeiten, ein bisschen das, was ich vorhin auch gesagt habe, der Aufbau eines sozialen Umfeldes, weil mein Eindruck ist, wenn wir uns verbunden fühlen mit anderen Menschen, dann kommt das ein bisschen ganz automatisch. Ich habe viele, viele Studierende, die zu mir in Therapie kommen, das vielleicht auch noch aufgrund meines Alters. Da ist es dazu ein bisschen einfacher, weil die Uni hier bietet so viele Möglichkeiten vom Hochschulsport über ehrenamtliche Tätigkeiten, wo man so schön in Kontakt kommt. Und meistens sind das ja dann auch alles ähnliche Interessen, die man selber hat. Und im besten Falle etablieren sich dann auch menschliche Beziehungen und Freundschaften.
Das klingt aber schon auch wie eine Aufgabe, die eher für extrovertierte Menschen geschaffen ist.
Das ist richtig.
Hast du denn da Tipps für eher introvertierte Leute?
Ja, da sagst du einen wichtigen Punkt. Man muss sagen, Extraversion ist eine unfassbare Ressource, die ein Mensch haben kann. Also je extrovertierter man ist, desto einfacher fallen einem viele Dinge im Leben. Das heißt nicht umgedreht im Umkehrschluss, dass introvertierte Menschen irgendwie ein unglückliches Leben hätten, um Gottes Willen. Das möchte ich jetzt nicht damit aussagen. Ich habe auch viele, viele PatientInnen, die auch eher introvertiert sind. Und da ist das tatsächlich so, da haben die das, ich sag mal so viel über Hobbys. Also Beispiel, das kann ich auch aus mir selber sagen, so habe ich auch tatsächlich eine sehr gute Freundin hier in Bielefeld gefunden, über Bogenschießen, Hochschulsport. Das ist ein Hobby, da muss man nicht viel reden. Ich bin auch nicht so der super Reder, der die ganze Zeit so mit vielen Menschen total extrovertiert abgeht. Aber so beim Bogenschießen, da konnte ich still sein, ich konnte meinen Pfeil schießen. Da kam eine sehr nette Frau zu mir, die meinte, ach, wer bist du denn? Und so hat sich dann, die ist tatsächlich extrovertierte, kam mir dann ins Gespräch. Bis heute eine sehr, sehr gute Freundin noch von mir. Und vielleicht so ein bisschen das Klischee, was in manchen Memes ist, der Introvertierte soll sich dann von einem Extrovertierten adoptieren lassen. Das funktioniert ganz gut.
Was ja schon passieren kann, wenn man an einen neuen Ort zieht, ist ja, dass man dem Alten nicht nur so hinterher trauert, das hast du ja gesagt, ist irgendwie ein normaler Teil, aber auch, dass man den Neuen mit dem Alten so ein bisschen vergleicht, dass man sich denkt so, ach Mann, ich hatte da den tollsten Park für meine Mittagsspaziergänge und da gab es auch immer noch so diesen Eiswagen mit dem guten DDR-Softeis. Ist das ein normaler Teil vom Loslassen oder sollte man sich da bewusst daran hindern?
Also ich würde sagen, das zählt für mich sehr zum Trauerprozess dazu. Das ist ja erstmal so eine Form von Verdrängung vielleicht im weitesten Sinne, zu sagen, ach, ich finde es ja viel blöder. Und sozusagen dieses Gefühl, erstmal zuzulassen, dass es vielleicht auch traurig sein darf. Also es darf ja auch sein, dass das halt früher in der alten Hood einfach ein sehr geiler Park war und jetzt hier vielleicht tatsächlich hier auch in Bielefeld ist ein super Beispiel, gibt es keinen großen gescheiten See. Also ich komme aus einer Gegend mit vielen Seen, mit vielen Baggerseen, so was gibt's hier nicht. Das ist schon, da musste ich meinen Sommer Hobbys auch schon mal umbauen, konnte jetzt nicht mal in 5 Minuten beim nächsten Baggersee sein. Also das ist auch doof und ich finde, das darf auch doof sein. Das erarbeite ich auch mit PatientInnen zwischendurch mal. Also dann nicht so sehr geframed auf das Thema Heimat, aber schon auch manchmal mit Dinge loslassen. Und es kann auch manchmal ein Ort sein.
Wenn ich das jetzt alles mache und geduldig bin und es mir schön mache und mich sogar traue, irgendwie Leute kennenzulernen und anzusprechen, aber es klappt irgendwie nicht. So richtig, selbst nach, sagen wir mal, sogar mehreren Jahren fühle ich mich hier irgendwie nicht zu Hause. Was würdest du dann sagen? Ab wann darf ich denn eigentlich aufgeben und wegziehen?
Ich würde sagen, berufsbedingt such dir erstmal eine Psychotherapie. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht auch gar nicht ganz falsch. Also hängt natürlich so ein bisschen noch von mehreren Faktoren ab. Wenn du jetzt tatsächlich ein Patient zufällig wärst und diesen Prozess gerade machen würdest und ich würde das mit dir gerade einfach automatisch durchsprechen, weil du zu mir in die Sitzung kommst und sagst, boah, genau so ist es jetzt. Ich halte es einfach nicht mehr aus, ich probiere das schon. Dann würde ich natürlich im Einzelfall erstmal genau mit dir gucken, woran liegt es denn jetzt? Also es könnte auch mehrere Wochen, mehrere Monate dauern. Was ist denn da gerade los? Wo hakt es denn? Wo kommt denn das Gefühl dann her, sich nicht gut zu fühlen? Ne? Und natürlich kann das auch ein Thema sein mit, naja, ich glaube, jetzt ist Bielefeld doch nicht so die Stadt. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Das, egal, obwohl ich tolle Freunde habe, tolle Hobbys. Vielleicht möchte ich wieder einen alten Ort oder einen ganz neuen. Das kann ja auch sein.
Ich will mal nicht ganz so negativ enden. Deswegen schwingen wir mal nochmal um ins Positive. Mhm. Also was sind so kleine Momente, an denen ich merke, ich bin richtig angekommen?
Ich kann aus meiner Sicht und PatientInnen-Sicht beschreiben, bei mir war der totale Knackpunkt, als ich merkte, es haben sich Freundschaften entwickelt, die so tief für mein Empfinden waren, dass ich wirklich sehr gut darüber sprechen konnte, dass es mir gerade nicht gut geht und so weiter. Das war so ein erster Indiz, sage ich mal, wo es drum ging, langsam fühle ich mich angekommen. Da sind wir wieder an dem Punkt, bei mir war es jetzt nicht so der Punkt, die Wohnung, dass die super toll war. Es war ein kleines, schäbiges Studierendenwohnheim. Also es war einfach nicht schön. Und da waren es die Menschen vor allem. Und das höre ich tatsächlich auch von ganz vielen Patienten und Patientinnen. Ich habe viele Patienten mit Traumaerkrankungen. Und denen, wo ich merke, denen geht's gut und die fühlen sich gesettelt, die fühlen sich wohl in der Ecke, wo sie leben und wo sie sind, ist eigentlich immer, dass die ein gutes, gar nicht mal ein großes, aber ein gutes soziales Umfeld haben, wo die dann sagen, ich kann mit den Menschen sprechen, ich bin nicht alleine. Nur selbst wenn sie hier in Urlaub sind, Herr Thron, dann kann ich trotzdem mit Freunden sprechen, wenn es mir mal schlecht geht. So die beginnenden Freundschaften, das ist so der Anfang, wo man dann anfängt, vielleicht sich eine Heimat zu schaffen.
Wann war denn so ein Moment bei euch, wo ihr euch so richtig angekommen gefühlt habt? Schreibt uns das gerne oder noch besser, schickt uns eine Sprachi. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Das Team für diese Folge: Rufus Zoller, Lara Lorenz, Sarah Brendel, Ivy Norti, Friederike Seeger und ich, Przemek. Tschüss, schön, dass ihr da wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.